Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute Abend hier im Namen Jesu, im Namen deines Sohnes zusammenkommen dürfen. Wir haben von deiner Treue eben gesungen und deine Treue durften wir auch heute erfahren, dein Hindurchtragen in der Vergangenheit. Und danke, dass wir mit deiner Treue und deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit auch in Zukunft rechnen dürfen. Du weißt um die vielen Fragen, die in der Welt die Politik bewegen, die auch uns persönlich bewegen. Wir wissen das in deiner Hand geborgen und wir befehlen uns deinem Frieden an. Bitten dich, dass du heute Abend alles in uns zur Ruhe bringst, was uns an diesem Tage bewegt hat, beschäftigt hat. Danke, dass wir vor dich treten dürfen und dass wir auf dich und dein Wort hören dürfen. Segne dazu den Bruder, unseren Bruder Rainer Wörz, und schenke uns offene Hören, offene Herzen, dass wir verstehen, was du uns heute Abend zu sagen hast. Amen.
Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo sich die unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Richtungen gern der Fake News, der Falschnachrichten, der falschen Tatsachen bezichtigen. Das ist dann immer ganz witzig, das kommt immer ganz drauf an, wer es über wen sagt. Aber in der Tat, seit der babylonischen Sprachmischung verstehen wir Menschen uns untereinander nicht mehr so gut. Das hängt nicht nur mit den unterschiedlichen Sprachen zusammen, sondern nach dem hebräischen Text ist eben nicht nur die Sprache, sind die Menschen aufgeteilt worden in einzelne Sprachen. Das hat dann verhindert, dass die Menschheit sich ohne Gott zur Einheit gegen Gott verbindet, was jetzt übrigens in der Endzeit, in der babylonischen Einheit, dennoch trotzdem geschieht. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass innerhalb einer Sprachgruppe der Wortsinn nicht mehr so eindeutig ist. Ich mache mal ein Beispiel, verstehen wir sofort. Wenn der Althippie aus der 68er-Bewegung von Liebe spricht, dann meint er ganz was anderes wie der humanistische Philanthrop. Ja? Lass uns Liebe machen, das kann ganz anders gefüllt werden. Und das hat ganz andere Bedeutung. Und so ist es auch mit biblischen Begriffen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch ein biblisches Verständnis haben über die Begrifflichkeiten, die in der Bibel verwendet werden. Denn die Information oder der Zuspruch oder das göttliche Wort, der Geist Gottes, erreicht uns nun mal durch Worte. Und diese Worte müssen verstanden werden, werden gefüllt. Und heute, Angelika, wollt immer gern noch mehr Text haben, aber ich weiß nicht, ob du es noch mal zeigen kannst. Heute haben wir ein Thema, das besteht nur aus einem Wort, und dieses Wort heißt Sünde. Und es ist auch interessant, dass die meisten Namenschristen und nicht wirklich wiedergeborenen Christen, aber auch viele säkulare Menschen, Agnostiker und Atheisten, manchmal ganz genau wissen, wie Christen sich, oder angeblich genau wissen, wie Christen sich jetzt richtig christlich verhalten. Ja? Und das wird meistens mit Moral verbunden. Also das macht ein Christ nicht. Das, als Christ müsste man und so weiter. Also das erstaunt mich immer wieder. Ansonsten will man mit Bibel, Wort Gottes und Christ sein und Christus nichts zu tun haben. Aber in bestimmten moralischen, ethischen Fragen, da sagt dann die Gesellschaft sehr schnell, was christlich ist. Und Sünde, das wird eben verbunden mit einer bestimmten Moralkategorie. Das sind Dinge, die verboten sind, die man dann dennoch tut. Und ich habe mir heute Abend ein ebenso wichtiges wie einfaches Thema vorgenommen, nämlich zu zeigen, dass wir sauberer differenzieren müssen zwischen der Sünde und den Sünden. Das eine ist das Grundproblem. Um es mit einem Fremdwort zu sagen, klingt dann immer gleich doppelt so schlau. Der Mensch hat ein ontologisches Problem, ein Seinsproblem, ein Herzensproblem. Und daraus folgen viele Probleme. Das Grundproblem ist die Sünde und daraus folgen viele Sünden. Das ist in erster Linie nicht eine moralische Frage, sondern eine Frage der Natur, des Wesens. Ich möchte uns zu Beginn, meine zwei Brüder, die mich heute Abend begleiten, sind schon ganz nervös geworden, weil es keinen Text zu lesen gab. Aber ich möchte heute den Text kommentieren, gleich selber lesen, und wir schlagen aus der Abschiedsrede oder den Abschiedsreden, das ist nicht ganz eindeutig, Johannes 14 auf, hier Vers 26. Da heißt es, Johannes 14, Vers 26, der Tröster, der Zusprecher, der Sachwalter, der Beistand, der, der zur Seite ruft, der, der ermahnt und der, der auch Mut macht. Das sind alles Bedeutungsinhalte des Wortes, das hier steht, des Parakleten, des Parakletos. Parakaleo hat so einen großen Umfang. Ja, da kriegt man also, auf der einen Seite ist es der begleitende Unteroffizier bei der Truppe, der Mannschaft einen Tritt verbal und manchmal vielleicht auch wirklich in den Allerwertesten verpasst. Schlaft nicht ein beim Marschieren, wir haben ein Ziel, wir müssen vorankommen. Und auf der anderen Seite umfasst dieser Begriff Parakaleo, zusprechen, ermahnen, trösten, das liebevoll, sanft in den Arm nehmen und Mut machen und trösten. Also und der Heilige Geist, bitte, also das mit dem Tritt vergessen Sie jetzt, aber der Heilige Geist kann manchmal sehr deutlich reden, sehr deutlich werden, aber auch ganz sanft und still. Je nachdem, was wir brauchen, ist ja wie in der Kindererziehung auch. Sie haben ja auch, wenn Sie Kinder haben, Enkel, Neffen, Nichten, da kann man ja auch nicht immer mit derselben Methode vorangehen. Also um diesen Tröster, den ja der Sohn den Vater bitten wird, dass er ihn sendet, um den geht's jetzt. Und wenn der kommt, der Geist, der Heilige, so geht der Text weiter, den der Vater in meinen Namen senden wird. Und jetzt ist er ja da. Seit Pfingsten ist er da und seit Apostelgeschichte 10 bei den Goyim. Erstmals wohnt der Geist Gottes bleibend in Menschen. Bis dahin kam der Geist Gottes auf Menschen. Zum ersten Mal wohnt Gott, der Herr, durch seinen Geist in uns. Paulus nennt das Christus in uns und wir in Christus. Auf dass sie eins seien, wie auch wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Und wir sind zusammen mit ihm in Gott verborgen. Aber der Geist, der Heilige, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird. Und jetzt merken wir gleich, der Geist, der hier beschrieben wird, der hat nicht irgendwelche stimmungsvolle Elemente in die Versammlung zu bringen, Emotionen zu wecken. Gibt's aber auch durchaus Emotionen. Es gibt auch also Gefühlslagen und Stimmung gibt's auch. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe des Geistes Gottes, das kann verbunden sein, je nach seelischer Struktur des Menschen. Aber eine seiner Hauptaufgaben ist erstens, er wird lehren, alles lehren. Und zweitens, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da haben wir schon eine wichtige Grundfunktion, wo der Geist Gottes mächtig ist. Da ist es nicht so, dass in erster Linie viele Zeichen und Wunder geschehen und ständig Spektakuläres und Außergewöhnliches ist, sondern wo der Geist Gottes kräftig wirkt, da wird die Lehre, also nicht mit EE, sondern die Lehre, die Entfaltung des Evangeliums, der apostolischen Wahrheit voll entfaltet. So wirkt der Geist. Nicht nur, aber auch. Und zweitens, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, sodass also auch zum Beispiel der Apostel Johannes in den 90ern des ersten Jahrhunderts, also mithin über 60 Jahre, nachdem die Ereignisse mit Jesus schon, die irdischen Ereignisse vorbei waren, sich exakt noch erinnern konnte an das, was er dann in seinem Evangelium auch niederschreiben sollte. Dann gehen wir in einen weiteren Teil der Abschiedsrede, Johannes 16, 8 folgende. Da lesen wir von weiteren Hauptaufgaben. Es geht uns ja um die Sünde und die kommt jetzt als Aufgabe des Heiligen Geistes. Wenn er kommt, Johannes 16, Vers 8, wird er erstens die Welt überführen betreffs der Sünde. Da taucht unser Begriff auf. Zweitens betreffs der Gerechtigkeit und drittens betreffs des Gerichts. Er wird überführen, er wird der Welt die Augen auftun, er wird Licht geben, er gibt Klarheit, er gibt Durchblick, er gibt Verständnis, er gibt Erkenntnis, er gibt ein inneres Verstehen. Ich sage mal so, einer, der nicht weiß von der Sünde in sich, der kann gar nicht richtig Christ sein. Einer, der nicht überführt wurde, zumindest anfänglich von der Gerechtigkeit Gottes, der kann wohl auch kein Christ sein. Und betreffs des Gerichts, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, so erklärt es Jesus in Vers 11 dann selber. Und dann kommt in Vers 12 noch eine Verheißung, eine Feststellung und eine Verheißung. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, sagt der irdische Herr zu seinen Jüngern, zu seinen Aposteln. Doch ihr könnt es jetzt, ich ergänze, noch nicht tragen, noch nicht erfassen. Ja, also Frühsexualisierung in den Kindergärten, in der Vorschule oder in der Grundschule, Entschuldigung, nach meiner Meinung hat das da gar nichts zu suchen. Gar nichts. Damit können Kinder unter 12, 13, 14 überhaupt nicht umgehen. Ich bin da total anderer Meinung wie der Mainstream. Ich glaube, dass man die Kinderseelen sogar schwerst schädigt, wenn man zu früh mit diesen Themen beginnt. Es hat mit Aufklärung und Finden einer sexuellen Identität nichts zu suchen, sondern das ist etwas, fast hätte ich gesagt, Teuflisches, in dem Kinderseelen früh vergewaltigt werden und Kinderseelen früh mit Dingen beschäftigt und befasst werden, die sie von der Reife, vom Verständnis, vom inneren Reifegrad noch gar nicht erfassen und tragen können. Und das gibt es im Geistlichen auch. Der Herr fängt an, aber er fährt auch fort. Ist ja klar. Also ich hoffe nicht, dass hier einer unter uns ist, der über 30 Jahre Christ ist oder über 40 Jahre, manche über 50 Jahre und sagt, eigentlich sehe ich nicht viel mehr als am ersten Tag. Das wäre irgendwie komisch. Ja? Das wäre wie wenn einer in die Schule gegangen wäre 10 Jahre und sagt, eigentlich weiß ich auch nicht mehr. Und eigentlich blicke ich auch nicht besser durch wie am ersten Schultag. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Wie hat denn eigentlich, um das noch zu vervollständigen, Gott geredet, der Herr geredet, nachdem er zur Rechten des Vaters ist? Naja, eben, durch den Heiligen Geist. Und wie redet der Heilige Geist? Vornehmlich durch sein Wort, durch die apostolischen Briefe. Paulus kann ja sogar schreiben, mir ist es gegeben, das Wort aufs Vollmaß zu bringen. Das eine ist nicht ein Jesus-Wort und das andere ein Paulus-Wort und das eine ist nicht ein nicht so gutes Wort und das andere ist ein vollkommenes Wort, sondern das ist das Wort des Herrn und das ist auch das Wort des Herrn und in der Einheit ist es vollendet. Gehört zusammen. Das, was danach geredet wurde, hat das nicht aufgehoben, was vorher geredet wurde und das, was vorher geredet wurde, gipfelt und entfaltet sich in dem, was nachher geredet wurde. Verstehen wir? Das gehört zusammen. Kann ich sagen, also jetzt kann ich ja alles vergessen und lese nur noch die letzten Dinge sozusagen, das, was als letztes offenbart ist. Aber der Geist möchte in die ganze Wahrheit führen. Wenn aber jener kommt, Vers 13, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, in die voll entfaltete Wahrheit, die frei macht. Ein Gnadenverständnis, ein Verständnis, was Christsein bedeutet. Gestern haben wir im Seniorenforum darüber gesprochen, dass, vielleicht ist die Behauptung zu gewagt, aber dass etliche Christen, fast hätte ich gesagt viele Christen, nicht genau von der Bibel her sagen können, was ein Christ ist und wofür er da ist. Also Gott will uns das verdeutlichen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, führen, denn er wird nicht von sich selbst aussprechen, sondern alles, was er hört, wird er sprechen. Auch das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, er wird es von meinem nehmen und euch verkündigen. Das war auch noch ein wichtiger Gedanke. Der Geist Gottes arbeitet christologisch, christuszentriert. Also wenn man ein Bild malen müsste, dann würde der Heilige Geist auf den Sohn zeigen. Und der Sohn zeigt auf den Vater. Der Sohn verherrlicht, der Geist verherrlicht den Sohn und der Sohn den Vater. Ich sage nicht, dass Anbetung und Gebete zum Heiligen Geist falsch sind, aber sie sind nicht so richtig in dieser Ordnung. Der Geist führt zum Sohn und der Sohn führt zum Vater und folgerichtigerweise finden wir im Neuen Testament bis auf ein, zwei Stellen, sind aber keine wirklichen Gebete, zum Beispiel Stephanus, als er den Herrn zur Rechten schon stehen sieht, ist mehr ein Gespräch schon, muss man sagen, alle an den Vater. Die sind natürlich auch an den Sohn, die sind natürlich auch an den Geist, es ist ja der eine Gott. Vers 15, alles was der Vater hat, ist mein, deshalb habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nimmt und es euch verkündigen wird. Also wir haben neben den zwei Aufgaben, die wir schon genannt hatten, eine Überführungsarbeit. Ja, ich weiß nicht, ob wir jemanden in unserer Mitte haben, der bei der Kriminalpolizei arbeitet oder auf der anderen Seite schon gearbeitet hat, in Anführungszeichen, nämlich bei denen, die von der Kriminalpolizei überführt werden, nämlich einer Straftat. Und das wird dann angeklagt und die Staatsanwaltschaft vertritt vor Gericht die Anklage. Aber der Heilige Geist überführt auch. Der beweist etwas, der gibt Licht. Das Wort El Echo bedeutet eigentlich einen neuen Standpunkt einnehmen. Ich sehe die Dinge jetzt anders. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich bis 19 Atheist war. Und da hat sich so vieles bei mir geändert. Und ändert sich immer noch, das ist doch klar. Im Englischen ein new point of view, einen neuen Standpunkt, eine neue Blickrichtung. Dinge, die vorher nicht mit den Augen Gottes, mit dem Licht des Geistes Gottes, nicht mit den Herzensaugen Gottes gesehen wurden, wurden ganz anders gesehen, obwohl man dasselbe angeschaut hat. Ja, weiß nicht, was Sie denken, wenn die Heilige unserer Tage auf der Mattscheibe erscheint, also die Kleine da, die Greta. Ja, manche, die fallen vor Verzückung um und andere schlagen die Hände über den Kopf. Ich enthalte mich jeden Kommentars, aber man kann ja sagen, die sehen dasselbe, aber sie verbinden damit ganz andere Dinge und sie bewerten das ganz anders. Ja, ich war jetzt in Berlin vor eineinhalb Wochen, paar Tage, und da war ich dann in einem Viertel, Schöneberg, und jeder, der Berlin kennt, weiß, dass Schöneberg ein ganz spezielles Viertel ist. Und tatsächlich waren da auch eine große, ich sag's mal so, es waren ganz viele Männer da, ja, überwiegend Männer, eigentlich nur Männer, ja, so, und na okay, wir hatten damit gar nicht gerechnet, wir waren auf dem Weg zum jüdischen Restaurant, und das kann man so und so sehen. Der eine sagt, das ist der Fortschritt, und der andere sagt, ich führe das nicht weiter aus. Also okay, die Dinge kann man unterschiedlich sehen. Jetzt wollen wir ja die Dinge, die Menschen, die Welt, die Sachverhalte, die Zusammenhänge, Naturwissenschaft, Geschichte, eigene Geschichte, Familiengeschichte, Gemeinde, nicht mit unseren Augen sehen, sondern mit den Augen Gottes. Ja, also das ist das Entscheidende. Und da gibt es jetzt so drei Grundelemente, wo der Herr sagt, da möchte Gott anfangen, uns Licht zu geben, das richtig zu sehen, Augen aufzutun. Von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Wie macht er das jetzt? Er gibt uns, und so macht er seine Überzeugungs- und Überführungsarbeit, er gibt uns innerlich Licht, er zeigt uns innerlich die Dinge auf. Er führt uns innerlich auf einen anderen Standpunkt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie manchmal Sportereignisse anschauen. Also da gibt's ja dann auch diese, das wollte ich gerade sagen, Formel-1-Skirennen, das ist natürlich Quatsch, aber den Skiweltcup. Ja, also die Klamm heißt die, glaube ich, ja, da in Österreich. Das ist ja wohl die schwierigste Abfahrt, das kann man kaum fassen. Ich bin also auch mal Ski gefahren, langes her. Weiß nicht, war es vom Ersten oder vom Zweiten Weltkrieg, aber so in der Ecke. Und wenn du 50, 60 fährst, aber hallo, da war ich noch natürlich auch noch leichter und so, aber trotzdem 50, 60 auf einer vereisten Piste, das musst du erstmal stehen können, die Schläge und so. Wissen Sie, die fahren, die brettern mit 140, 150 die steilsten Abhänge runter und können das noch steuern und so, ja. Aber wenn du so vor der Mattscheibe sitzt, dann denkst du, naja, also so schwer ist doch dann auch nicht, ja? Oder wenn du noch unten am Hang bist, guckst du, oh, naja, ein paar Wedler und so, und dann wird schon klappen. Aber wenn der Lift dich dann hochgebracht hat und du stehst vor diesem steilen Abhang, dann rutscht dir das Herz wahrscheinlich in die Hose. Da kriegt mich keine 10 Pferde hin. Ich schnall die Ski ab und lauf runter. Ja? So, aber was hat sich geändert? Vorher habe ich es durch die Fernsehkamera gesehen. Dann habe ich es von unten gesehen. Und jetzt habe ich die Realität wahrgenommen, ich bin oben gestanden. Das ist wahnsinnssteil und ich wäre todesmutig, wenn ich das tun würde. Oder eigentlich lebensmüde, muss man fast sagen. Ja, mache ich nicht. Und schauen Sie, das ist ein veränderter Standpunkt. Ich sehe dasselbe jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Und da möchte der Geist Gottes uns generell und im Speziellen, also allgemein und konkret hinführen. Deswegen ist eins der wichtigsten Gebete, Herr, gib mir Licht. Herr, führe du mich. Herr, gib mir Klarheit. Weil ohne den Geist Gottes sehen wir nicht richtig. Sehen wir nicht richtig. Als ich angefangen habe, kurzsichtig zu werden, da habe ich noch, das war so 10., 11. Klasse, noch versucht, ich saß ja immer letzte Reihe, Lehrer kennen das ja, die aufmerksamsten Schüler sitzen immer ganz hinten. Und dann habe ich irgendwann die Tafel nicht mehr das lesen können und dann macht man Lochbrille, kennen Sie den Trick, mit einer Lochbrille? Dann ging es noch, aber da kam ich nicht mit, was mir jetzt vielleicht nicht so unrecht war, aber es war trotzdem nicht so zuträglich. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche eine Brille, ich brauche eine Sehkorrektur. Und ich sage Ihnen eins, Sie brauchen eine Sehkorrektur. Sie brauchen eine Brille, eine geistliche Brille. Wir sehen die Dinge verschoben. Auch wenn wir noch Christen sind. Besonders wenn es um Beziehungsstreit und Stress und Konflikte geht. Da haben wir eine ganz komische Optik, ganz verschobenen Blick. Manchmal hilft schon, dass man sagt zum anderen, wie siehst denn du das? Und dann stellt man schon fest, huch, der sieht's ja anders. Also der Geist Gottes möchte uns Licht geben betreffs der Sünde. Und jetzt geht's nicht um einen moralischen Begriff. Also nach dem Motto, früher habe ich viel privat telefoniert bei der Firma. Naja, irgendwie, wann wurde mir dann auch klar, ich kann die Arbeitszeit ja hier eigentlich nicht für Privatgespräche verbringen. Früher habe ich bei den Entfernungskilometern im Lohnsteuerjahresausgleich mal ganz großzügig den Arbeitsweg bringen. Das ist alles erfundene Geschichten, fiktiv, kann ja, es gibt's ja gar nicht, gell. Aber es ist so, ja, also so mal erfundene Geschichten und da war plötzlich dann Karlsruhe Mitte 35 Kilometer einfacher Weg, sodass ein täglicher Arbeitsweg hin und zurück von 70 Kilometer von Langensteinbach rauskam. Und dann ist der Geist Gottes mal mit mir, mit der Brille des Geistes Gottes über die gleiche Steuererklärung im nächsten Jahr gegangen und hat gesagt, du, das sind 20 Kilometer. Stehen Sie? Aber es geht hier nicht um die einzelnen Sünden, sondern das Erste, was der Geist Gottes machen möchte, ist, du stehst grundsätzlich falsch zu Jesus. Als ich letztes Mal in der Schweiz unterwegs war, gab es dann ein Gespräch. Und dann kommt nach der Versammlung ein Bruder auf mich zu. Da sind wir in die Frage gekommen. Da war in der Versammlung ein paar, die haben noch besonders Räucherwerk dargebracht. Kennen Sie die Geschwister oder die Menschen, die noch räuchern? Nicht auf den Höhen. Ja, das sind die, die nach der Versammlung vor der Versammlungstür räuchern. Die haben dann so einen Stängel im Mund und die räuchern dann, ja. Und dann ging es darum, ja, muss man da was sagen. Und ich habe gesagt, weißt du, ich habe lernen müssen, dass man viele Dinge zunächst einfach mal stehen lässt. Und einen Menschen oder die Menschen ganz herzlich willkommen heißt, mit allen Fehlern und Mängeln. Und wenn Gott ihn generell berührt, dann wird er ihm auch Stück für Stück einzelne Dinge zeigen. Aber wir sind keine moralische Instanz, die in erster Linie einen Menschen irgendwie schon dressieren will, dass er überhaupt zu uns kommen darf. Sondern egal wie der kommt, ich denke an eine Hamburger Versammlung, der hat nach Alkohol gestunken in seinen Lederklamotten, dass die Balken sich bogen. Ja? Herzlich willkommen. Bist genau richtig hier in so einem Laden, da passt du auch noch her. Die anderen haben sich nur hübscher angezogen und auch diese Woche mal geduscht. Und unsere erste Aufgabe ist nicht, den moralisch aufzurüsten von vermeintlichen Sünden und vielleicht auch tatsächlichen Sünden, sondern die erste Aufgabe ist, zu sagen, du brauchst eine generelle Veränderung, du brauchst Jesus. Und das will der Heilige Geist, er will uns da zum Teil benutzen, er will ihn innerlich von der grundsätzlichen Fehlstellung der Sünde überführen. Also nicht von einzelnen Dingen, sondern von dem, dass der Mensch Gott aus seinem Herzen ausgeschlossen hat. Das ist also das erste Werk. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn jemand nicht ein Minimal Grunderkenntnis von seiner Sünde, seiner Verdorbenheit, seinem bösen Herzen hat, kann er eigentlich nicht richtig Christ sein, weil er die Gnade nicht erfasst hat. Wenn Christsein darin bestehen sollte, dass man moralisch, man lügt, man betrügt nicht und so weiter, dann ist man ein Christ oder gar ein guter Christ, dann hat man grundsätzlich etwas nicht verstanden. Verstehen Sie es nicht falsch. Natürlich soll ein Christ nicht lügen, soll die Ehe nicht brechen, soll beim Finanzamt nicht betrügen. Aber das will einer, der das Herz Christi hat, gar nicht. Wenn wirklich Christi Herz, Christi Liebe in uns schlägt, dann wollen wir das zutiefst nicht. Und je länger, je mehr erkennen wir, das ist verderblich und schädlich für uns und für die, die uns umgeben. Aber der Geist Gottes fängt nicht mit den Sünden an, sondern er führt uns zur Erkenntnis, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich habe nicht nur einzelne Fehler, ich habe nicht nur irgendwelche Macken, an denen ich jetzt arbeiten muss, sondern ich bin grundsätzlich nicht in Ordnung. Deswegen das Wort ontologisches Problem, ein Seinsproblem. Ja? Also das Stinktier hat ein Grundproblem, es stinkt. Das ist zwar Quatsch, weil das stinkt auch nicht immer, aber das kann stinken, ja. Das wird es nie loswerden. Da muss es schon ein Maulwurf werden oder was anderes. Und so ist der gefallene Mensch, hat ein Grundproblem. Er ist von der Geburt an unter die Sünde verkauft. Wesensmäßig. Er hat ein Herz, das Gott nicht gefallen kann, das Gott aber liebt und verändern möchte. Also es geht nicht um moralische Aufrüstung. Es geht nicht um moralinsaure Verkündigung. Das Evangelium heißt nicht, reiß dich am Riemen und dann nimmt dich Gott vielleicht an. Sondern das Evangelium heißt, du bist überhaupt nicht so, wie du sein solltest, aber der Herr liebt dich und seine Arme sind weit offen. Das Wesen der Sünde. Und deswegen sagt der Herr, und zwar betreffs der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, weil sie mich von sich stoßen. Das ist das Problem. Der Mensch ohne Gott ist nicht wirklich Mensch. Wir haben jetzt, bei uns hat der Fortschritt Einzug gehalten, wir haben jetzt einen Dyson, den wir denn immer schon hier oben gesehen haben, diesen kabellosen Staubsauger, ja? Da macht Staubsaugen ganz anders Spaß. Also so mal ganz kurz, da muss man wieder zurückstellen und der Frau überlassen, ja? Aber so lange macht er noch Spaß. Der Dyson. Aber normal so ein Staubsauger, wie früher, das ist ein wunderbares Gerät. Aber wenn Sie ihn nicht in der Steckdose haben, dann können Sie den von oben angucken, von unten, Sie können ihn in die Vitrine ausstellen, Sie können ihm den Nachbar zeigen, Sie können ihn streicheln, alles. Und er ist kein wirklicher Staubsauger, er könnte sein, aber er muss in die Steckdose, also der Stecker muss in die Steckdose, verstehen Sie? Sonst ist er braucht diese Verbindung, er braucht das. Ich denke immer noch dran, wie unser Haustechniker mal bei uns ein Loch in die Decke gebohrt hat und hilfsbereit wie ich war, habe ich dann den Staubsauger drunter gehalten, damit der Bohrdreck gleich abgesaugt wird. Also ich stehe mit dem Staubsaugerrohr da und er steht oben mit der Schlagbohrmaschine und dann guckt er mich an, guck ihn an, denke ich, was ist los, fang an, sagt, es wäre ganz gut, wenn du ihn noch einschaltest. Ach so, ja, okay. Also, der Mensch ohne Gott ist nicht wirklich Mensch. Der Mensch ohne Gott, ohne die Verbindung zu Gott, ist nicht wirklich Mensch. Er sieht aus wie ein Mensch. Sie können ihn hochhalten, Sie können ihn streicheln, Sie können ihn ausstellen, Sie können den Nachbar zeigen. Aber wirklicher Mensch, so wie Gott ihn sich gedacht hat, gibt es den Menschen nur in der Lebensverbindung mit Gott. Er ist ein Anthropos, ein nach oben gewandter, die Herrlichkeit des Herrn herabspiegelnder, nur dann, wenn er die Verbindung hat über Jesus mit Gott, dem Vater. Der kann moralisch das... Der Mensch ohne Gott, das kann ein moralisch ganz hochstehender Mensch sein. Einer, der natürlich kein Heavy Metal und so, sondern der geht in die Oper und der ist im Rotary Club und der unterstützt das Rote Kreuz und was weiß ich was alles. Und natürlich, wenn ein Bettler da sitzt, kriegt er einen Euro und so. Ist aber trotzdem, so hart das klingt, ohne Verbindung zu Christus, genauso so ein Sünder wie einer, der Kraut und Rüben lebt. Ja, wir lassen uns da ja immer ein bisschen blenden. Wenn jemand eine bürgerliche Fassade hat, dann denken wir, der wäre schon näher dran wie irgend so ein Rocker oder sowas. Ist oft übrigens nicht der Fall. Wir haben die Verbindung zu Gott nicht. Das ist die Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Gerhard Meyer sagt treffend, der Heilige Geist will so wirken, dass die zentrale Sünde ans Licht gebracht wird, nämlich, dass sie nicht an den Sohn glauben. Das ist also tatsächlich die zentrale Sünde, die Wurzel allen Übels. Warum? Weil jede Sünde geheilt werden kann, wenn wir an Jesus glauben. und weil keine Sünde geheilt werden kann, wenn wir nicht an Jesus glauben. Es nützt gar nichts, an den Symptomen herumzudoktern. Ja, Heuchelei ist noch ein Schwachpunkt. Menschengefälligkeit. Ja, und ich fahre auch zu leicht aus der Haut. Muss auch noch arbeiten. Und dann versuche ich, einzelne Symptome der Sündenkrankheit zu kurieren. Und der Herr sagt, es wird nichts. Es wird nichts. Weil nach Jesaja 1 ist nicht nur beim Volk Israel vom Haupt bis zur Sohle alles krank, sondern auch bei mir und bei dir. Du brauchst eine grundsätzliche Veränderung. Du brauchst ein neues Herz. Deswegen sagt der Vater und der Sohn, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen Wohlgefallen haben an meinen Wegen. Das Innerste darfst du mir anvertrauen. Da ist es in guten Händen. So fängt man an, Christ zu werden. Das Gegenstück von Glaube wäre ja, Gottes Misstrauen auszusprechen. Und ich will jetzt nicht zu lange in diesen beiden Bereichen bleiben, aber sowohl was die Ursünde in der Engelwelt als auch was die Sünde in der Menschenwelt betrifft, ist das genau das Problem. Fangen wir bei Adam und Eva an und gehen dann noch in die erste Schöpfung, in die Urwelt zurück, bei der Sünde des höchstreinigen Cherub, aber bei der Menschenwelt ist klar, die Schlange schafft es ganz raffiniert, den Menschen einzuimpfen oder den Keim zu sehen. Ohne Gott lebt sich's besser. Wenn du wirklich was werden willst, wenn du sein willst wie Gott, dann musst du Gottes Gebot übertreten, denn dann wirst du wahrlich Gott sein. Und indirekt sagt die Schlange, Gott gönnt dir das nicht. Genau deswegen hat er gesagt, du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Vom Baum der bloßen Vielwisserei ohne wirkliche Weisheit und ohne wirkliche Klugheit, die auf Christus gerichtet ist. Und dann fängt die Maschinerie an bei Adam und Eva. Radda, radda, radda. Gott hat gesagt, ja, aber Misstrauen. Unglaube. Nein, es ist besser, wir haben überlegt, unserer eigenen Logik, unseren eigenen Gedanken, den Einflüssen der Schlange zu glauben und Gott die rote Karte zu zeigen, wenn wir tun, was Gott verboten hat und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das ist Unglauben. Gott hat man misstraut und sich selber traut man. Weißt du, sagt der einer, wenn es drauf ankommt, vertraue ich nur auf mich. Ja, oft nach bitteren Erfahrungen. Ich habe gelernt, theoretisch zumindest, wenn es darauf ankommt, kann ich nur auf einen vertrauen, das ist Gott. Aber der Mensch ohne Gott, wenn es darauf ankommt, vertraue ich auf mich. Ja, da kann ich mich noch verlassen. Und das müssen wir verstehen. Das ist also genau das Gegenstück der Sünde. Der Glaube. Der Glaube sagt, ich vertraue dir. Ich anvertraue mich dir. Ich bin dir treu, weil du es besser weißt. Meine paar Gehirnwindungen und meine Gedanken und Überlegungen kommen oft zum gegenteiligen Ergebnis. Aber wenn du sagst, es ist so, dann ist es so. Ich vertraue dir, ich glaube dir. Das Gegenstück ist die Lösung, die Emanzipation von Gott ist der Unglaube. Wir bestimmen unseren Weg selber. Und wirklich nach vorne kommen wir nur, wenn wir Gott dahinten lassen. Und so hat der Mensch sich von Gott gelöst. Und ich habe mir gerade dieser Tage überlegt, Mensch, was ist alles draus geworden? Ein Meer von Leid und Tränen und Not. In der Tierwelt, in der Menschenwelt, überall. Wenn sie offene Augen haben, dann sehen sie und sagen, das ist ja ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Also die Schlange führt in den Unglauben. Und dasselbe Prinzip haben wir bei der Schlange selber. Sie ist ja, der Teufel ist ja nicht als Teufel geschaffen worden, sondern er ist ja gefallen als Lichtesengel, vielleicht als höchstreiniger Cherub, der als erstes von Gott geschaffen wurde, der an der restlichen Schöpfung mit beteiligt war, ist ja auch gefallen, weil er mehr wollte, als in der Bindung mit Gott zu leben. Er ist ja selber reingefallen, hat gesagt, wenn ich mich von Gott löse, dann habe ich noch mehr, dann steige ich noch weiter auf. Das ist ja immer wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, wie oft wir in unserem Leben vor der Frage stehen, Mache ich das, was mir vom Wort Gottes oder durch den Geist Gottes klar geworden ist, oder folge ich anderen und meinen eigenen Gedanken? Das ist immer die gleiche Frage. Vertraue ich mir, vertraue ich Gott? Es gibt Dinge, da steht unser Gefühl hundertprozentig gegen die Aussagen des Wortes Gottes. Es gibt Dinge, da steht unser Wille gegen die Aussagen Gottes. Alles in uns schreit, mach's anders. Es ist das Beste. Glaube heißt, ich misstraue mir, meinen Gedanken, meinen Überlegungen, Einflüssen, die nicht von Gott sind, und setze die ganze Karte auf Gott. Das ist natürlich ein Lernprozess. Das betrifft einzelne Sünden, aber fängt an mit einer general grundsätzlichen Aussage: Ab jetzt sollst du der Herr meines Lebens sein. Ich habe das auch deutlich erlebt. Ich habe Gott abgesagt, ich war ja konfirmiert, losgesagt von allen Dingen, habe das lustig gemacht und über so Sachen wie so Versammlungen, da habe ich meinen Spott getrieben. Die liebsten Mitdiskutanten waren fromme Leute. Die konnte man so herrlich schön fertig machen. Mit ihrem, damals habe ich das so gesehen, primitiven, naiven Glauben. Und da habe ich keinen Gott gebraucht. Und heute ist alles anders. Ohne Jesus will ich nicht mehr. Und ich schäme mich für das, was war. Und das ist dieses wesensmäßig Grundsätzliche, nicht Moral. Ich lese uns einige Verse aus Hesekiel 28, da geht es ja um den König, den Melech Zor, den König von Tyrus. Erst wird das Gericht über den Fürsten beschrieben und dann wendet das Bild plötzlich in die unsichtbare Welt. Der du das Bild, Hesekiel 28, 11, so spricht der Herr, der du das Bild der Vollendung warst, du warst das Vollende des Siegels, voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburin und deiner Pfeifen war bei dir. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, der Sohn Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende, aber das höchstrangige Geschöpf, das hat einen Tag, in dem es geschaffen wurde. Vielleicht das Erste, was Gott geschaffen hat. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Keruf und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis, gibt es einen deutlichen Schnitt, ein Lichtesengel, vollkommen, Garten Eden, herrlich, wunderbar, zur Rechten Gottes, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Keruf, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Also er hat sich angeschaut in seiner überragenden Erscheinung, herrlicher als alles andere, die höchste Stellung, aber da war dann noch einer über ihm. Und als er Jesus nicht mehr angeschaut hat, der Christus ist ja ohne Anfang und ohne Ende, der war schon immer da. Als er den Sohn Gottes nicht mehr angeschaut hat und auf sich selbst geschaut hat und stolz wurde, da sagte er, mir steht mehr zu. Ich bin zwar gleich unter dem Herrn, aber ich möchte mich aufmachen dem Herrn gleich. Das ist so ein Grundprinzip. Wer von Gott besonders begabt und ausgestattet ist, Schönheit, andere Gaben, Intelligenz oder so, und diese Gnadengaben oder diese Gaben, Gnadengaben ist das falsche Wort, diese Gaben nicht in der Verbindung mit Gott als Geschenk Gottes demütig nimmt, sondern sich selbst zuschreibt, der wird stolz und überhebt sich. Ich bin besser, ich bin mehr als die anderen. Das ist diesem Keruf passiert. Er hat sich von Gott gelöst. Er war wirklich den anderen überlegen, er war schön, er war herrlich und sein Herz wurde stolz. Und jetzt war er auch nicht mehr zufrieden und dann kommt das Gericht, ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben und so weiter. Also dieser König, dieser Fürst in der unsichtbaren Welt, der war so herrlich und so wunderbar, war ein vollkommenes Werkzeug Gottes, hat wahrscheinlich an der Schöpfung, die dann der Herr nach ihm geschaffen hat, mitgewirkt, voll Weisheit, voll Schönheit, herrlich, ein schirmender, gesalbter Cherub, das heißt, er hatte einen Bereich, vielleicht sogar die ganze Schöpfung, in der er von Gott als Herr, als Leiter eingesetzt war. Und zwar so, dort, wo Gott Verantwortung gibt, immer als Hirte, als einer, der nicht nur das Sagen hat, sondern der versorgt, bewahrt und schützt und schirmt. Also in Liebe. Ein guter Hirte. Das war er. Aber dann ist er gefallen. Es zog Stolz und Hochmut in sein Herz. Wenn du auf irgendwas stolz bist, na, früher hat man gesagt, dann ist die Sünde gleich da, dann, heute würde ich sagen, dann bist du schon in der Sünde. Denn das ist die Sünde, Stolz. Unser stolzes Herz. Unser emanzipatorisches Herz. Ich brauche niemand, ich brauche Gott nicht. Ich habe es immer noch geschafft. Und die Realität ist doch, wir sind so klein, wenn Gott an zwei Schräubchen dreht. Der Herr sagt, ihr könnt weder Haare schwarz noch weiß noch grau machen. Was können wir schon? Also wir haben sowohl bei Adam und Eva als auch beim Ursündenfall das Gegenstück zum Glauben, wir haben die Sünde. Und die Sünde ist, Gott das Misstrauen aussprechen, seinen Weg selbst zu gehen, ohne Gott zu leben, emanzipiert, seinen Überlegungen, seiner Wissenschaft, seinen Gedanken, seinen Mitmenschen, allen einen höheren Stellenwert einzuräumen als dem, was Gott sagt. Das ist das Wesen der Sünde. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Glaube im Neuen Testament so betont wird. Warum rettet jetzt der Glaube? Eigentlich ist ja komisch, was soll denn das sein? Ist das jetzt so eine Art Leistung? Ist das jetzt so eine Art Werk? Als ich noch ein junger Gläubiger war, habe ich da einfach Mühe gehabt. Da erschien mir das auch wie eine Leistung, der Glaube. Ja? Ich muss jetzt glauben. Es gibt ja auch manchmal, du musst es nur glauben. Also so irgendwas, ja, du musst es nur glauben. Glaube, das ist das Gegenstück, als jemand zu misstrauen. Der Glaube heißt, dem, der am Kreuz so dasteht und sagt, du bist ein Sünder und du hast viele Dinge in deinem Leben falsch gemacht, aber du bist mir herzlich willkommen. Ich will dir deine Sünden vergeben, dein Herz verändern. Komm in meine Arme. Kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch trösten. Da geht's nicht um das Päuschen in der Wanderung, sondern da geht's um die Heilsruhe. Den Heilstrost. Ihr sollt zur Ruhe kommen. Ihr sollt zum Trost Gottes kommen. Zum Frieden, zur Gnade. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Sind wir alle, wenn wir uns vom Geist Gottes überführen lassen. Mal alle. Und indem ich dazu Ja sage, indem ich in die Arme Jesu falle, der Gesandte Gottes des Vaters ist, mache ich sozusagen das Gegenstück von dem, was Adam und Eva oder der Teufel gemacht haben. Ich laufe zurück zu Gott. Ich drücke expressis verbis, also mit Worten und von Herzen aus, ohne dich will ich nimmer mehr, mit dir aber immer. Ich lasse mich in deine Arme fallen, ich vertraue dir. Eigentlich bin ich unwürdig. Ich kann meine Augen eigentlich nicht zu dir erheben, so unrein bin ich. Aber bei dir bin ich angenommen. Und ich denke, dass das wichtig ist, dass wir sehen, Glaube ist nicht in erster Linie, dass man bestimmte Lehrdinge erklären und sagen kann, so wichtig wie die Lehre ist, dass man bestimmte moralisch-ethische Gebote befolgt, so logisch, geistlich, konsequent, die einem Christsein folgen. Aber es fängt damit an, dass ich sage, Herr Jesus, hier bin ich. Ich armer, elender Tropf, sagt ja Faust in Goethe, gell? Goethe in Faust, so rum war's. Ja? Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ja? Aber er geht ja den falschen Weg. Aber wir werfen uns Jesus in die Arme. Und da freut sich der Vater. Und das kann jeder. Das kann jeder. Und dann wird eine Veränderung stattfinden. Und wir werden Stück für Stück auch, nachdem wir ein neues Herz gesprochen bekommen haben, auch in unserem Verhalten verändert. Ich muss jetzt noch die göttliche Seite und die menschliche Seite kurz zusammenbringen. Überführt wird menschlich gesprochen der überführt werden will. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind nicht alle heute Abend wirklich in dieser personalen Beziehung. Sie müssen den Raum nicht einmal verlassen, ohne das zu haben. Sie können jetzt innerlich sagen, Herr Jesus, da bin ich. Da bin ich. Menschlich gesprochen wird der überführt werden will. Aber es gibt von der Bibel bezeugt auch eine andere Seite. Überführt wird in der gegenwärtigen Weltzeit der von Gott erwählt ist. Und ich finde das so wichtig, dass wir auch für andere Menschen, die uns am Herzen liegen, beten dürfen, dass diese Wirkung des Geistes auch geschehen darf. Und jetzt möchte ich Sie bitten am Schluss, dass Sie erstens sich prüfen, stehe ich in dieser personalen Beziehung oder bin ich ein moralisch-ethischer Christ, der immer nur versucht, bestimmte Ordnung und Gebote zu erfüllen? Steht Jesus in meiner Mitte? Und zum Zweiten, was verkündige ich in meinem Umfeld? Bin ich hauptsächlich ein Zelot des Gesetzes, also ein Eiferer für das Gesetz, immer moralisch auf der Höhe, immer nörgelnd, immer wissend, was richtig ist? Oder bin ich ein Verkündiger der Gnade, der ausgesprochen oder unausgesprochen sagt, ich bin auch so ein elender Tropf wie du, aber ich weiß, wohin mit meiner Not. Und ich weiß, wo es wirkliches Leben und Veränderung gibt. Und das ist Evangelium. Und das zieht Menschen an. Und das wünsche ich Ihnen, dass diese überführt seine Arbeit des Geistes in Ihnen geschehen kann oder schon, wenn sie schon geschehen ist, fortfahren kann und dass sie sich vom Geist Gottes benützen lassen dürfen, anderen Menschen das Heil zu bringen, die Möglichkeit, in die Arme Jesu zu fallen. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass die elementaren Dinge des Evangeliums so einfach sind. Und wir wollen es dir neu sagen, ja, wir brauchen dich. Ja, wir wollen dir gehören. Ja, wir wollen dein sein für Zeit und Ewigkeit. Ja, wir wollen nicht ohne dich. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass deine Arme weit offen sind. Danke, dass du nicht hinausstößt. Danke, dass du die Sünde heilst und dass du uns unsere Sünden vergibst. Und danke, dass neues Leben möglich ist. Du bist ein herrlicher, ein wunderbarer Gott, ein wunderbarer Vater. Bei dir haben wir es wirklich gut, jetzt und in der Ewigkeit. Amen.